Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Garten, Wald, ein Tunnel, das verregnete England, Krieg, eine seltene Krankheit und ein ungewöhnlicher Roadtrip. Alles das heute bei den besten sieben der besten Liste des Deutschlandfunk im Monat September, ausgewählt von unserer 30-köpfigen Jury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vorstellen wird Ihnen die Bücher Michael Schmidt, Jurymitglied und Redakteur der Kulturzeit bei Dreisat und wie jeden ersten Samstag im Monat am Mikrofon Ute Wegmann. Michael Schmidt, der Garten braucht unsere besondere Zuwendung in diesen Tagen. Er braucht Wasser, damit geerntet und gepflückt und gespielt werden kann. Denn unser beste Sieben-Bilderbuch zeigt, wofür so ein Garten alles gut ist. Aber Sie sind doch auch Hobbygärtner. Was ist denn das Beglückendste an einem Garten?
Das Beglückendste, wenn denn alles gut läuft, ist natürlich irgendwie für mich der Wechsel von Jahreszeiten und wie der sich in Farben und in Veränderungen einfach niederschlägt. Es ist ja eher so, der Mensch denkt sich was, was er mit seinem Garten machen will. Und ich habe einen Schrebergarten, das heißt, ich habe auch gewisse Grenzen, innerhalb dessen ich nur aktiv sein kann. Aber die Natur lenkt dann ein bisschen woanders hin. Das zu verfolgen ist ganz interessant. Man lernt ein bisschen was dabei, man lernt noch lange nicht alles, man kapiert auch nicht alles, aber man lernt auch, es geht ziemlich viel, ohne dass man selber aktiv die ganze Zeit glaubt, gestalten zu müssen.
Was werden Sie denn als nächstes ernten?
Hoffentlich Quitten, aber das sieht im Moment alles ja doch ein ganz klein bisschen sehr nach Wüste aus. Wir werden also mal sehen, ob die Quitten vielleicht nachher nur die Größe von Walnüssen haben.
Unser Garten, so der Titel des Bilderbuchs der niederländischen Künstlerin Gerda Müller, Jahrgang 1926, die in Amsterdam und Paris studierte und dann in Paris blieb, wo sie heute lebt. Das Bilderbuch ist eine Neuauflage, erstmal erschienen 1988, jetzt in neuer Übersetzung. Gerda Müller, unser Baum, was wächst denn da, was war hier bloß los? Immer führt sie uns in die Natur, zeichnet naturalistisch Tier und Mensch und Pflanzen. Und ihre Zeichnungen und Texte sind weit entfernt von angestaubt. Sie sind frisch wie am ersten Tag. Michael Schmidt, wie konzipiert Gerda Müller ihr Bilderbuch? Denn es will ja kein reines Sachbuch sein.
Nee, das will es nicht sein. Es ist auf eine bestimmte Art im besten Sinne altmodisch. Altmodig in dem Sinne, dass es auf jede Art von 88 erschienen, klar zeitgeistigen Schnickschnack verzichtet, wenn es heute vor einem liegt. Es erzählt von einem Garten, es erzählt davon, wie eine Familie ein Haus in Besitz nimmt, einen Garten hat und mit diesem Garten was anfangen muss. Und dann wird halt beschrieben, wie in einzelnen Schritten dieser Garten nach und nach eine Form kriegt. Es wird beschrieben, was man dazu braucht und dazu wird das dann immer auch schön präzise gezeichnet. Es sind ganz klar aufgebaute Bilder, es sind ganz klar aufgebaute Texte. Die gehen nicht zu sehr ins Detail. Es ist ja ein Buch irgendwo für Kinder, es ist eine erste Anleitung und es sind natürlich zwei Kinder, die erstmal lernen, wie legen wir ein Beet an und denen zeigt man, wie sehen die Werkzeuge aus und was muss man vielleicht beachten, wenn man Fruchtfolge oder die Kombination von Pflanzen irgendwo bedenken will, damit das alles auch wird. Das ist ganz sachlich, das ist ganz einfach, es hat auch überhaupt keinen Zeigefinger. Es ist nicht nur so, dass es nicht zeitgeistig im Sinne von wir müssen eine App haben, um zu gucken, was da wächst, ist, sondern es hat auch keine Botschaft, die jetzt direkt zusammenhängt mit Insekten retten, die Welt retten und so weiter und so fort. Das ist äußerst angenehm und es ist sehr lehrreich auf eine schlichte Weise.
Was können wir zur Bildgestaltung sagen?
Einfache Zeichnungen, Wiedererkennbarkeit mit den Kindern, die natürlich die Hauptfiguren sind, die Eltern leiten zusätzlich an. Da kann man sich leicht mit identifizieren, auch wenn die Zeichnungen vor mehr als 30 Jahren entstanden sind. Und man hat immer den Garten in der Totalen oder eben ein einzelnes Beet schön klar im Bild. Niemals irgendwie Einzelheiten, die man dann nicht isolieren kann. Man hat auch im Bild, wenn sozusagen die Perspektive nochmal weiter wird, die ganze Umgebung in der Stadt. Das mag vielleicht ein kleinstädtisches Ambiente sein. Dieses Haus hat einen vergleichsweise großen Garten, da kann man heute nur neidisch werden. Was dann noch dazu kommt, dieser Garten hat, und das ist jetzt nicht nur Gestaltung, das ist auch wieder Inhalt, der hat was Kommunikatives. Da kommen irgendwann auch die Kinder aus der Nachbarschaft, da kommt zum Beispiel auch ein Junge mit einem Rollstuhl aus dem Nachbarhaus irgendwo mit dazu. Das heißt, dieser Garten ist nicht nur etwas, wo man lernt, mit Natur umzugehen, sondern da lernt man auch mit Menschen zu leben.
Integration einfach so nebenher, das schafft Gerda Müller in dem Bilderbuch Unser Garten aus dem Französischen von Silvia Bachtol, Moritz Verlag, 48 Seiten ab 4. Vom Garten in den Wald, von den Kindern zu einem sehr kommunikativen Vogel. Auf dem Cover schaut er uns mit kugelrunden Augen, einem hochgestellten Schopf in einem rosafarbenen Federkleid. Ja, wie schaut er uns an? Fragend, staunend und auch schon ein wenig vorwurfsvoll. Sehr direkt, und so ist auch seine Ansprache. Zitat: Manche von euch nennen mich Waldgärtner, Baumwächter, Buntrockförster, den gecheckerten Dingsbums. Viele auch nur Eichelheer. Einige wenige Dickvogel, so Zeug, ey, passt schon, alles Gucci. Hier spricht er mal in ganzen Sätzen, das tut er nicht immer. Uns jedenfalls nennt er Lauchstelzen, wenn er mies drauf ist. Und das ist er gerade, denn er ist sauer auf uns, die Zweibeinigen. Piep Matz macht Wald aus euch. Weltrettdings für Vorangeschrittene. Vom österreichisch-tschechischen Autor Michael Stavaric, geboren 1972 in Brünn, der zuletzt mit seinem Buch Faszination Krake viel Aufmerksamkeit bekam, den sprachgewandten Vogel und sein Umfeld ins Bild gesetzt hat, Stella Dreis, ebenfalls 1972 geboren, in Bulgarien. Sie arbeitet seit 1995 in Deutschland, zuerst in der Modebranche, jetzt als Illustratorin in Heidelberg. Michael Schmidt, was für ein Vogel und wie der uns den Marsch bläst, uns Menschenwesigen, so nennt er uns. Denn es geht um nichts Geringeres als um Weltrettung.
Das kann man so sagen. Und wenn wir eben darüber geredet haben, dass Natur so ein klein bisschen kultiviert werden kann, dann haben wir es hier mit richtigem Wildwuchs zu tun, und zwar in jeder Hinsicht. Die Geschichte ist die, dass dieser Eichelheer herauskriegt, wie er mit irgendwelchen verklappten Flüssigkeiten, auf die er im Wald stößt, Eicheln dazu bringt, innerhalb von einem Tag zu riesigen Bäumen zu werden. Und dann beginnt er, die ganze Welt damit zu bombardieren, weil er hat eine Rechnung mit den Menschen vor allen Dingen oder mit auch mit Tieren, die vielleicht menschenähnliche Qualitäten entwickelt haben, wie zum Beispiel kriegerisch zu sein, also Menschenaffen zum Beispiel. Er bombardiert die ganze Welt, er sprengt sozusagen alles weg, was Zivilisation ist, weil jetzt dann überall die Bäume wachsen, wo er die Eicheln fallen lässt, und er spannt auch noch andere Tiere ein dafür. Alles, was die Menschen kaputt gemacht haben und ihm, dem Eichelheer und anderen Tieren weggenommen haben, wird jetzt auf diese Art sozusagen wieder restauriert.
Er hat ja eine sehr besondere Sprache. Ich habe schon angedeutet.
Alles an diesem Buch ist überbordend. Also so wie die Geschichte ist, diese Explosion von Grün, so ist die Sprache überbordend, so sind die ornamentalen und ausgesprochen üppigen Illustrationen überbordend, wo sie den Vogel stilisieren, wo sie andere Tiere stilisieren, wo sie dann auch so diese Extremsituationen, in denen die Bäume explodieren, dann ins Bild setzen. Und die Sprache macht das Gleiche. Stavaric spielt hemmungslos mit Lauten. Und man muss sich dann manchmal irgendwie erstmal an den Kopf greifen. Was ist das jetzt wieder für ein Wort? Was hat er denn da wieder irgendwo gemacht? Also es ist jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ein lyrisches Programm, würde ich sagen, das da direkt erkennbar ist, sondern es geht einfach darum, mit Silben zu spielen, mit Lauten zu spielen und einfach Sprache bis zu einem gewissen Grade auch aufzulösen.
Der Eichelheer, habe ich jetzt gerade zufällig gelesen, ist ein ausgesprochen schlauer Vogel. Er kann sich 10.000 Plätze merken, an denen er die Eicheln vergraben hat. Das hat mich wirklich umgehauen. Also Piepmatz macht Wald aus euch. Weltrettdings für Vorangeschrittene von Michael Stavaric und Stella Dreis. Leikamp Verlag, 64 Seiten ab 6. Wir bleiben im Wald, wir bleiben draußen, wir bleiben beim bebilderten Buch. Vor uns liegt ein Comic-Trip mit Tropf. Das Cover: Wolf fährt ungestüm Motorrad mit Beiwagen, im Beiwagen entsetzt Kaninchen mit Infusionsstange und Tropf. Im Waldkrankenhaus sind die beiden sich begegnet. Wolf mit Schusswunde, Kaninchen zur Chemotherapie. Als plötzlich der Förster losschießt und Kaninchen eher versehentlich mit der Infusionsstange die Kugel abwehrt und Wolf das Leben rettet. Hier greift der Wolf Ehrenkodex. Er muss sich um Kaninchen kümmern, bis es wieder fit ist. Aber, oh Schreck, auf dem Medikamentenplan stehen 5 Wochen Infusion. Was für ein Schicksal für beide. Und nun beginnt ein Abenteuer, eine Flucht vor dem Förster, und gleichzeitig versorgt Wolf das kleine Tier. Der Illustratorin Josephine Mark verdanken wir diese Geschichte. Geboren 1981 in Naumburg, lebt sie in Leipzig und gewann mit Trip mit Tropf den Max-Moritz-Preis in der Kategorie Bester Comic für Kinder auf dem Comic-Festival in Erlangen. Was für ein großartiger Comic über Krankheit, über Fürsorge, Verantwortung, Ehre, eine Freundschaft der besonderen Art. Habe ich was vergessen, Michael Schmidt?
Nee, man muss aber eigentlich nur ergänzen, das ist ein Buch über Krankheit. Es ist ein Buch über Therapien, es ist über alles, was Sie jetzt schon gesagt haben, Fürsorge und sich näher kommen, obwohl man vollkommen einander normalerweise fremd wäre. Und der Modus, in dem das erzählt wird, ist pures Abenteuer. völlig überdrehtes Abenteuer in jeder Hinsicht, weil es gibt diese Motorradfahrt, die klauen ein Auto zusammen, die legen sich mit Rockern an, sie landen irgendwann im Hochgebirge, wo der Jäger sie dann verfolgt wurde. Aber auch, so viel darf man erzählen, sie sich dann irgendwann dieser Verfolger auch mal abschütteln können, mit denen sie ständig konfrontiert sind. Eingebunden in dieses Abenteuer ist halt die ständige, in Anführungszeichen, Plage damit, dass man diesen Tropf mit sich rumschleppen muss, dass man unendlich viele Pillen mit sich rumschleppen muss und dass alle paar Wochen dann eben auch irgendwie wieder so ein Tropf an dieses arme Kaninchen angehängt werden muss. Das verliert dann natürlich, wenn die mit einem Seitenwagen und einem Motorrad durch die Gegend fahren, dann fegt es dem die Haare vom Kopf nach der Chemotherapie. Das heißt, es ist einerseits ein turbulentes Abenteuer bis hin, was weiß ich, zu der Musik aus Easy Rider, die die beiden dann gemeinsam irgendwie krölen. Und es ist zugleich unglaublich anrührend, wenn so diese Winselmomente gezeichnet werden. Die Winselmomente des Kaninchens und dann diese Besorgtheit und diese Fürsorge, mit der der Wolf gar nicht klarkommt, die er aber relativ schnell entwickelt, weil er seinen Wolfskodex einhalten muss. Und das ist erstmal nur Theorie. Das ist erstmal Mühsal. Und dann ist es irgendwann mehr. Und was es genau mehr ist, das wird auch nie erzählt. Das kann man sich so denken. Irgendwann gibt es eine Figur in dieser Geschichte, man erzählt jetzt vielleicht besser nicht zu viel, die sagt dem Wolf, ich glaube, du verstehst gar nicht, was dich an dem Kaninchen hält. Ich habe sowas noch nicht gelesen, das ist großartig.
Der Humor ist absolut wunderbar, mit welcher Leichtigkeit Josephine Mark diese Krankheits- und auch Bedrohungsgeschichte ja erzählt. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich war zutiefst berührt und ich sage mit Ralf König, ich liebe dieses Buch, weil es das warmherzigste Buch ist, das ich in letzter Zeit in den Händen hielt. Trip mit Tropf von Josephine Mark, Kibitz Verlag, 192 Seiten, ab 12. Ein Roadtrip, so war auch Joyce' Leben, immer auf Weltreise mit den Eltern und der älteren Schwester, niemals eine Schule von innen gesehen. Freiheit pur hat sie gelebt, aber jetzt zieht die Familie nach England ins Haus des Großvaters. Und alles ist schrecklich, wenn man mit 10 Jahren neue Freunde finden muss. Jenny Valentine, großartige Romane haben wir schon von ihr gelesen. Ich erinnere an Wer ist Violet Park oder Kaputte Suppe. Lange haben wir von ihr nichts gehört. Jetzt ist sie mit dem neuen Kinderroman Ich bin Joy für die Carnegie Medal nominiert. Es geht um viel in dieser Geschichte, Michael Schmidt. Es geht um Freiheit, um Plastikmüll, um Familie.
Es geht irgendwo auch darum, dass ein Mädchen, das sehr viel von der Welt gesehen hat, das sich immer frei bewegen konnte, weil die Eltern mit großer Freiheit um die Welt gereist sind und weil die Berufe der Eltern das auch möglich gemacht haben. Und dieses Mädchen muss jetzt sozusagen zivilisiert werden, um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen. Die muss sich jetzt daran gewöhnen, dass sie im Haus des Opas lebt. Dieser Opa hat einen Unfall gehabt und deswegen ziehen die Eltern nach England zurück und müssen da jetzt für ein paar Jahre bleiben. Die muss sich disziplinieren, wo sie in die Schule geht, weil sie das so in dieser Form noch gar nicht gekannt hat und weil ihr jetzt lauter Regeln gesetzt werden, wo vorher keine waren. Die ist total schlau, die ist unglaublich eloquent, die ist auf, der Name sagt es ja schon, Joy, ist auf eine bestimmte Art immer gut aufgelegt oder putzmunter jedenfalls. Genauso wie sie putzmunter ist, so stürzt sie jetzt dann eben in diesen tiefen Abgrund, dass rings um sie eigentlich kein Leben mehr stattfindet, mit dem sie klarkommt. Aus dieser Situation kommt sie raus, weil es tatsächlich plötzlich ein Projekt gibt, das alles ändert. Ein Projekt, das hat damit zu tun, dass an der Schule, wo sie sich vollkommen unwohl fühlt, eine schreckliche Lehrerin hat, ein Neubau geplant wird. Und um diesen Neubau zu errichten, muss ein Baum gefällt werden. Und über diesen Baum wissen viele Leute in dem Ort, und da weiß auch der Opa sehr viel mehr, als normalerweise irgendwo so bekannt ist. Und es entwickelt sich ein Rettungsprojekt, dass dieses Mädchen zusammen mit einem Jungen, den sie kennenlernt und der sich ihr anschließt und der Einzige ist, der ihr erstmal hilft, ein Rettungsprojekt, das sie mit dem zusammen konzipiert. Da kommt diese Wildheit wieder raus. Sie wird aber jetzt, nennen wir es mal, kanalisiert und es schafft ihr sozusagen einen Weg mitten rein in die Herzen von vielen Leuten, denen sie vorher auf die Nerven gegangen ist und mit denen sie auch überhaupt nie hätte leben wollen.
Interessanterweise ist es ja hier in diesem Buch so wie in Jenny Valentines Büchern eigentlich immer. Sie bringt immer innerhalb einer Geschichte Generationen wieder zusammen. Das ist ja auch ein ganz starker Strang, dass Joy es schafft, den Großvater so ein bisschen geschmeidiger zu machen, der ja lange alleine gelebt hat und ein starrsinniger Kopf ist und auch somit die Familie zusammenführt. Denn sie gilt ja auch als eine, die immer den Silberstreifen sieht am Horizont, die immer Optimistin ist.
Ja, das ist einer an dieser Beziehung zwischen Joy und ihrem Großvater. Dass das zunächst mal irgendwie so eine graue, schreckliche, erratische Gestalt ist, der ihr die ganze Zeit sagt, was sie alles besser nicht tun sollte. Aber dieser Großvater hat halt auch ein Potenzial, von dem sie nichts ahnt. Und was dann plötzlich auf eine Art und Weise, von der sie völlig überrascht wird, für ihr Projekt positiv wird. Das heißt, die entdecken beide aneinander Dinge. Mit einer Lehrerin geht es dann genauso in dieser Situation. Die entdecken aneinander Facetten, die sie so vorher nicht kannten und kommen sich dadurch näher.
Der erste Teil einer Reihe, Ich bin Joy, von Jenny Valentine und Claire Lefebvre, die die Bilder geliefert hat, aus dem Englischen von Anno Stoner, Reihe Hansa DTV, 208 Seiten, ab 9. Wir haben ein zweites Buch auf der Liste, in dem Krankheit eine Rolle spielt, eine seltene Krankheit, das Usher-Syndrom, das Augen und Ohren angreift und zu Taubheit und Erblindung führt. Betroffen ist der 16-jährige Lohn, der die Verschlechterung seines Zustands geheim halten will, so lange wie möglich. Karen Susan Fessel, Lektorin, Journalistin, Dozentin und Schriftstellerin, geboren 1964 in Lübeck, hat den Roman Blindfisch geschrieben. Wie ist die Geschichte erzählt und was ist das Thema?
Das Thema ist zum einen, wie dieser Junge versucht, seine Krankheit zu verbergen, von der er genau weiß, wo sie ihn hinführen wird, und zwar sehr schnell. Gleichzeitig ist da der zweite Handlungsstrang, der Junge ist schwul. Er bewegt sich in einem Umfeld, in dem Heteros vor allen Dingen dominieren. Aber es gibt einen Jungen, der in der Schule auftaucht, ungefähr gleich alt wie er, den himmeln alle an und er hofft, dass der schwul ist. Die Frage ist also jetzt zum einen, ist der das wirklich? Und wenn auch dieser andere Junge schwul ist, interessiert er sich möglicherweise für unseren Erzähler? Und interessiert er sich so weit, dass er sogar mit dessen Krankheit leben könnte, wenn sie denn ein Paar würden? Das sind sozusagen die zwei Fragen. Die zunehmende Verunsicherung. Ich habe selten ein Buch gelesen, das so straff, fast schmucklos, diese zwei Handlungsstränge nebeneinander parallel führt und sie miteinander verknüpft und darauf insistiert, sozusagen die immer gleichen Motive zu wiederholen. Das ist so im Rahmen dessen, was wir hier heute verhandeln, eigentlich ein total schmuckloses Buch und es fällt auf eine erstaunliche Weise aus dem Potpourri hier so heraus.
Wie ist es denn erzählt? Wie ist denn der Ton? Es ist eine Ich-Erzählung?
Es ist eine Ich-Erzählung. Es wird ziemlich gnadenlos sachlich eigentlich erzählt. Es wird natürlich auch jammernd erzählt, weil dieser Junge mit seinem Leid tatsächlich nicht besonders geschickt umgeht, würde man mal von außen sagen.
Blindfisch von Karen Susan Fessel, Oettinger Verlag, 234 Seiten, ab 14. Immer wieder ist der Holocaust Thema in der Literatur. Immer wieder erfahren wir noch heute durch Zeitzeugen, auch Zeitzeugen, die lange geschwiegen haben, neue Geschichten, unfassbare, erschütternde. Es ist eine Tatsache, dass bald keine Zeitzeugen mehr befragt werden können. Deshalb ist der Comic, den drei renommierte Zeichner und Zeichnerinnen gestaltet haben, ein wichtiges Dokument. Es sind die deutsche Illustratorin Barbara Jelin, die Kanadierin Miriam Libicki und der Israeli Gilad Seligtar. Sie sprachen mit Emmy Abel, die als kleines Mädchen die Konzentrationslager Ravensbrück und Bergen-Belsen überlebte, mit David Schaffer, er entkam dem Genozid in Transnistrien, und mit den Brüdern Nico und Rolf Kamp. Sie versteckten sich in den Niederlanden an 13 verschiedenen Orten vor ihren Verfolgern. Aber ich lebe. Vier Kinder überleben den Holocaust, so der Titel. Wir kennen nun, Michael Schmidt, viele Holocaust-Zeitzeugenberichte. Was macht dieses Buch so einzigartig?
Dieses Buch und das Projekt, das dahinter steht, das wird gefördert von einer Institution in Kanada. Und vor allen Dingen jede einzelne Graphic Novel versucht auf ihre Art, ein persönliches Schicksal eines Zeitzeugen als lebendige Erfahrung darzustellen. Als lebendige Erfahrung nicht nur dieser einen Person, die davon betroffen ist und die das vielleicht erzählt, aber irgendwann demnächst nicht mehr erzählen kann, sondern als eine Art von Dialog mit den Illustratoren, mit den Menschen, die sie befragt haben. Das heißt, was man hier versucht, ist unter anderem eine neue Form zu finden mit Hilfe von Graphic Novel für die Situation, die es bald nicht mehr geben wird, dass man in der Schule oder bei einer Veranstaltung oder bei einer Feier mit Zeitzeugen reden kann und die als Menschen vor sich hat und mit ihnen über ihre Erfahrungen reden kann und die eigenen Erfahrungen damit in Beziehung setzen kann. Das passiert in diesen Graphic Novels auf ganz unterschiedliche Weise, so unterschiedlich wie auch diese drei Schicksale sind, die hier beschrieben werden. Das eindrucksvollste Beispiel für mich ist tatsächlich der Versuch von Barbara Jelin, diese Situation des Dialogs mit der alten Emmy Abel auf ganz, ganz vielen Zeitebenen, auf ganz, ganz vielen Bildebenen aufzulösen und diese verschiedenen Ebenen ganz eng ineinander zu schieben.
Das Interessante ist ja auch, dass es tatsächlich nicht nur eine Erzählung des Vergangenen ist, sondern man sieht ja in diesen Geschichten und in diesen Bildern, wie sich das Erlebte im Grunde genommen im Hier und Jetzt fortsetzt. Und Sie haben es schon gesagt, auch der Dialog, also der Prozess, der sich entfaltet im Dialog, wird thematisiert. Also kann man eigentlich sagen, dass es auch so eine Art Making-of des Buches im Buch ist?
Das kommt noch dazu. Also bleiben wir mal kurz bei der Barbara Jelin. Was die Barbara Jelin macht, ist, sie lässt manchmal Bild und Text auseinanderklaffen. Also man sieht mal die beiden am Tisch sitzen. Man sieht mal nur das Gesicht von der alten Emir Bell, der irgendwie die Gedanken während des Gesprächs wegdriften, weil sie mit ihren Erinnerungen letzten Endes immer allein sein wird. Das ist das eine. Und dann gibt es eine vierte Graphic Novel, die von den drei Zeichnerinnen und Zeichnern zusammen aufgesetzt worden ist. In der erzählen sie, mit welchen Erfahrungen sie tatsächlich durch diese Zeit des Projekts gegangen sind. Von der Pandemie, vom Familienleben und von diesen ganzen neuen Erfahrungen eben beeinflusst.
Und die Zeichner nehmen sich ja auch selber mit im Bild auf, schon in diesen ersten Passagen. Vielleicht noch ganz kurz, wie unterscheiden sich denn die Herangehensweisen der drei Künstler, die ja nun aus unterschiedlichen Teilen der Welt kommen und ganz unterschiedlich arbeiten?
Ich glaube, jeder hat versucht, zum einen ihrem Protagonisten oder ihrer Protagonistin gerecht zu werden. Also Barbara Jelin mit den Mitteln, die wir schon aus vielen Büchern von ihr kennen, auf diesen verschiedenen Zeitebenen. Die Geschichte, die in Rumänien spielt oder in der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine, wird mit sehr expressionistischen Mitteln erzählt und schon eher so im Stil einer Illustration dessen, was als Flucht da erlebt worden ist. Da klafft das sozusagen nicht immer auseinander. Die Geschichte von zwei Brüdern, deutschstämmig, aber in den Niederlanden aufgewachsen, in den Niederlanden verfolgt, die wird sehr sachlich, wahrscheinlich auch im Stil sozusagen des Umgangs der Brüder mit ihrer Vergangenheit, wie ein Fernsehinterview inszeniert.
Aber ich lebe. Vier Kinder überleben den Holocaust. Von Barbara Jelin, Miriam Libicki und Gilad Seligtar nach den Erinnerungen von Emmy Abel, David Schaffer, Nico und Rolf Kamp. Herausgegeben von Charlotte Chalier, aus dem Englischen von Rita Seuss, im Beck Verlag, 176 Seiten. Ab 14 ein All-Age-Buch, kann man sagen. Ums Überleben geht es auch in dem neuen Roman der niederländischen Schriftstellerin Anna Wolz. Geboren 1981 in London, wuchs sie in Den Haag auf und lebt jetzt in Utrecht. Ihre Romane sind ausgezeichnet mit Preisen, sie sind verfilmt und fast alle waren auf den besten Sieben. Diesmal nimmt sie uns mit in das Jahr 1940 nach London. Die Stadt wird von den Deutschen bombardiert, die Menschen verstecken sich in U-Bahn-Stationen und dort begegnen sich vier Jugendliche in einem stillgelegten Tunnel. Nächte im Tunnel. Der Titel. Wovon erzählt Anna Wolz in diesem Jugendroman?
Sie erzählt einerseits wirklich vom Blitz. Das sind diese 8 Monate der ununterbrochenen deutschen Luftangriffe auf London, der Zerstörung und des massenhaften Todes. Sie erzählt andererseits, könnte man sagen, von einer Art Laborsituation, die in diesem Tunnel entsteht. Ein Labor, in dem vier junge Menschen, der kleine Bruder der Erzählerin, die Erzählerin Ella, 14 Jahre alt, und 2 etwas ältere Jugendliche zusammenfinden über Grenzen ihrer sozialen Herkunft teilweise hinaus und Formen von Gemeinsamkeit oder Verständnis füreinander entwickeln. In ständigen Reibung. Also wir haben es hier 14-, 15-, 16-Jährigen zu tun und dann eben dieser kleine Bruder. Wir haben es hier mit Eifersüchteleien zu tun. Wir haben es damit zu tun, dass ein reiches Mädchen überhaupt gar nicht erstmal versteht, wo Ella und wie sie mit ihren Eltern lebt, weil die ist dann, heute würde man vielleicht sagen, untere Mittelschicht. Und dann kommt noch ein Junge dazu, dem geht es noch schlechter. Und der vertickert Schlafplätze in den Tunneln und ist halt so ein bisschen anrüchig zunächst. Das mischt sie zusammen und das ist erstmal abenteuerlich. Dann ist es mit Sicherheit sehr, sehr, sehr gut recherchiert, wenn man sich Archivbilder anguckt über diese Zeit, dann sieht man, was Anna Wolz alles weiß über diese 8 Monate und wie die Menschen gelebt haben. Und dann ist es auch noch eine Geschichte, in der diese Ella, unsere Ich-Erzählerin, die zunächst mal überhaupt keinen Weg für sich sehen kann, qua Herkunft, Schriftstellerin zu werden, mit Worten umgehen und erzählen zu können, wie die tatsächlich einen Schritt auf diesem Weg macht, der sie dann wahrscheinlich weiterführen wird.
Und es geht um Liebe.
Da geht es natürlich immer auch drum, deswegen auch, glaube ich, Eifersüchteleien, ein Hin und Her, wie sich das dann entwickelt, das erzählen wir hier irgendwo nicht. Es sind Reifungsprozesse auf den unterschiedlichsten Ebenen, die da durchgespielt werden. Ella, die Erzählerin, das muss man, glaube ich, dazu sagen, die hat an Polio lange gelitten. Die hat in einer eisernen Lunge gelebt. Und komme sie aus dieser eisernen Lunge raus, muss sie in den Tunnel runter. Das heißt, da ist sie schon wieder irgendwie mit Sauerstoffknappheit konfrontiert. Sie hat auch Schäden davon getragen vom Polio. Und alles das macht sie in ihren Augen erstmal natürlich unattraktiv. Und dann trifft sie trotzdem auf Leute, die sind schön. Und da ist ein Junge dabei, den findet sie irgendwie toll. Ja, was wird dann aus so einer Situation? Also alles das komprimiert Anna Wolz auf 200 Seiten. Und das ist wie immer bei ihr einfach großartig gelöst.
Nächte im Tunnel von Anna Wolz aus dem Niederländischen von Andrea Kleutmann. Carlsen Verlag, 224 Seiten, ab 14. Das waren die besten sieben im September. Ich danke der Jury, im Besonderen natürlich Ihnen, Michael Schmidt. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite und die Sendung auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nächste Woche hören Sie hier die schwedische Illustratorin Pia Lindenbaum. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ute Wegmann.